NDR Info. Themen des Tages.
Es kann nur einen geben. Das muss auch in der SPD-Spitze klar gewesen sein. Und doch konnte oder wollte man sich nicht klar hinter den einen stellen. Also hat der andere gestern klargemacht, er stehe nicht als Kanzlerkandidat zur Verfügung. Boris Pistorius hat damit Olaf Scholz und seine Partei von der Kanzlerdebatte befreit. Auch wenn ihn in Umfragen knapp 80% als guten Kandidaten gesehen haben. Wie kommt das an? Wir haben uns umgehört, und zwar dort, wo Pistorius Bürgermeister war, in seiner Heimatstadt Osnabrück.
Gott sei Dank. Er soll Verteidigungsminister bleiben, dann schafft er was.
Ich kann beiden nicht so abgewinnen.
Also ich persönlich finde es schade, weil ich glaube, dass er schon gute Qualitäten gehabt hätte. Vor allem im Vergleich zu Scholz wirklich eine Chance gehabt hätte, sich gegen Merz auch im Duell zu behaupten.
Ich finde das schade, weil ich den grundsätzlich für einen sehr fähigen Mann halte.
Geh mal davon aus, dass er das mit Olaf Scholz gut abgesprochen hat und er will ihm da nicht in die Parade fahren.
Der Rumpelstart der SPD in diesem Wahlkampf ist unser erstes Thema heute Abend. Dann schauen wir natürlich auch auf die Krankenhausreform von Minister Karl Lauterbach. Der Bundesrat hat heute letztendlich den Weg freigemacht. Aber wie bekommt man die Gegner dieser Reform an Bord? Oder kommt mit einer neuen Regierung dann die Reform der Reform? Wir haben gut 20 Minuten Zeit und haben die Themen des Tages hier für Sie, inklusive auch der Brombeer-Koalition in Thüringen, die es da jetzt auf Landesebene geben wird. Ich bin Nina Zimmermann. Heute ist Freitag, der 22. November. Einen schönen guten Abend. Die Kanzlerdebatte in der SPD, die war ja nicht wirklich lang, ein paar Tage nur. Aber in diesen politisch verdichteten Zeiten nach dem Ampelaus waren in das vielleicht doch genau diese paar Tage zu viel. Falls Scholz da Schaden genommen hat, dann geht das auch in erster Linie mal auf die Parteiführung und auf das Konto von ihr. Als erster Basisstimmungstest diente Olaf Scholz und heute ein Auftritt beim Sozialdemokratischen Kommunalkongress in Berlin. Kurzfristig hatte man sich da eingeladen, bei SPD-Politikern, die alle in Kommunen und Gemeinden als Politiker aktiv sind. Torben Ostermann war für uns mit dabei.
Wahrscheinlich wollte Olaf Scholz bei seinem Auftritt mal ein paar Sachen testen. Testen, welche Themen funktionieren, aber auch testen, wie er so ankommt bei der Basis seiner Partei.
Dann würde ich Olaf Scholz auf die Bühne bitten.
Liebe Genossinnen und Genossen, einen schönen guten Morgen. Ich freue mich, dass ich hier sein kann.
Die Freude, dass er hier sein kann, sie war auf beiden Seiten erkennbar. Erst kurz vorher kam aus dem Kanzleramt der Hinweis, dass Scholz zum SPD-Kommunalpolitiker-Treffen kommen will. Also wurde umgeplant und sofort brodelte die Gerüchteküche. Was hat Scholz vor? Kommt er etwa als Kanzlerkandidat? Seit gestern dann Klarheit. Die Parteispitze rund um Lars Klingbeil hat entschieden. Scholz stellt sich am 23. Februar zur Wiederwahl.
Am Geburtstag von Lars und am Geburtstag meiner Frau. Es muss also gut gehen.
Olaf Scholz nutzte seinen Auftritt vor der SPD-Basis für einen Stimmungstest. Kein Wort zu der Personaldiskussion der letzten Tage. Übrigens auch nicht aus dem Publikum. Stattdessen Inhalte. Die Modernisierung des Landes, bezahlbarer Wohnraum und der Krieg in der Ukraine.
Ich sage, das gibt es nur mit der SPD, dass in dieser schwierigen Frage Besonnenheit und klare Unterstützung der Ukraine zusammenkommen.
Besonnenheit. Seit jeher der Begriff, den Scholz im Zusammenhang mit den Waffenlieferungen für sich in Anspruch nimmt. Bei dieser Veranstaltung in einer umgebauten Kirche in Berlin-Friedrichshain scheint sein Kurs gut anzukommen. Scholz wirkt selbstbewusst. Sollte ihm das, was die letzten Tage abgelaufen ist, irgendwie nahe gehen, dann kann er das ziemlich gut für sich behalten. Der noch Bundeskanzler versucht seinem demolierten Image etwas entgegenzusetzen, zählt auf, was unter seiner Führung alles erreicht wurde. Zum Beispiel beim Ausbau der erneuerbaren Energien.
Das ist nur durch das, was wir gemacht haben, möglich geworden. Und der Kurs darf nicht verlassen werden.
Kommt das an? Wenigstens in seiner eigenen Partei? Auch daran sind in den vergangenen Tagen Zweifel gewachsen.
Im Fernsehen kommt er immer ein bisschen, sag mal, reserviert rüber. Heute dann doch schon ein bisschen emotionaler. Das ist das, was wir, glaube ich, auch brauchen.
Er erinnert ein bisschen an die letzte Kanzlerkandidatur, wo er auch mit frischem Wind reinkam. Ob er das halten kann, ich hoffe es.
Man sieht richtig, es ist eine Aufbruchsstimmung. Man weiß jetzt, wo die Reise hingeht. Wir haben ein festes Ziel, wir haben eine feste Agenda.
Ich habe da jetzt nichts Neues erkannt an unserem Bundeskanzler. Kein neues Wahlmotto, kein neuer Auftritt.
Auf die Genossinnen und Genossen komme ein harter Wahlkampf zu, rief der Parteivorsitzende Lars Klingbeil heute von derselben Bühne ins Publikum. Hart, weil er im Winter stattfindet und sicherlich auch hart angesichts der Umfragewerte, die hier alle mit einer Mischung aus Sorge und Tatendrang beobachten. Die Männer und Frauen, die sich auf den Weg nach Berlin gemacht haben, wirken so, als wären sie entschlossen, das Unmögliche noch einmal zu versuchen.
Ein erster Stimmungstest. Der Kanzler und Kanzlerkandidat Olaf Scholz hat sich also heute gleich mal der eigenen Partei präsentiert. Aber wie gut ist die SPD für den Wahlkampf mit dieser Personalie aufgestellt? Wo werden sich entsprechend dann jetzt auch die anderen Parteien inhaltlich ausbreiten? Darüber konnte ich mit Benjamin Höhne sprechen. Er ist Politikwissenschaftler, Parteienforscher an der Technischen Universität Chemnitz. Wenn man sich nach den letzten Umfragen nochmal alles ansieht, den Deutschland-Trend der ARD zum Beispiel, setzt die SPD damit ja auf den deutlich unbeliebteren. Ist das seiner Meinung nach eine kluge Entscheidung?
Das ist in der Tat so. Herr Scholz erfreut sich keiner großen Popularität in der Bevölkerung. Da sind die Werte doch gravierend abgerutscht. Die sind jetzt aber auch nicht besonders hoch beim Herausforderer Friedrich Merz. Und ich glaube, das Kalkül bei der SPD ist am Ende des Tages, dass man versucht, doch noch aus dem Amt einen gewissen Bonus herauszukristallisieren. Und nach wie vor ist es in Deutschland so, dass eher Parteien gewählt werden, denn Personen. Es geht also um die Inhalte und darum, wo die Partei hin will. Und ich glaube, das wird man dann versuchen, viel, viel stärker als bisher herauszustellen.
Dass Boris Pistorius gerade so beliebt ist und das als Verteidigungsminister, liegt das wirklich an der Arbeit, die er macht? Oder ist er schlicht auch die bessere Projektionsfläche gerade gewesen?
Ja, das ist gar nicht so leicht zu sagen. Wir sehen ja die Werte, die Popularitätswerte, die führt er an unter den deutschen Politiker und PolitikerInnen. Was dabei vorgeht in den Köpfen der Menschen, da können wir natürlich nicht reinschauen. Ich würde sagen, wir befinden uns in Kriegszeiten, Ukraine, Angriffskrieg Russland gegen die Ukraine. Insofern liegt mehr Aufmerksamkeit auch auf sicherheitspolitischen Themen. Und da hat er, glaube ich, sozusagen ein Ressort, wo er Gestaltungsmacht besitzt. Seine Persönlichkeit wäre natürlich noch ein weiteres Thema, über das man sprechen kann.
Ja, da können wir ja gleich mal bleiben. Inhaltlich, worauf man sich ausrichten könnte. Im ARD-Deutschland-Trend steht die SPD bei 14%. Gleich auf mit den Grünen, die sich ein bisschen verbessern konnten. Deutlichst hinter der Union, auch hinter der AfD. Wo sehen Sie denn jetzt das Potenzial für die SPD mit Scholz als Kandidaten? Worauf kann man sich jetzt inhaltlich fokussieren?
Naja, die Kernkompetenz der SPD ist die soziale Gerechtigkeit. Das wird man wieder versuchen, sehr stark herauszustellen. Man hat ja quasi jetzt die koalitionären Fesseln abstreifen können im Zusammenspiel mit Grünen und FDP, wo es immer auch darum ging, Kompromisse zu machen. Jetzt kann man wieder so eine sozusagen originale SPD-Politik anbieten. Also das erwarte ich, dass das Thema soziale Gerechtigkeit viel stärker zum Tragen kommen wird. Und ich glaube, das politische Berlin, viele Beobachter stellen sich doch auf einen Sieg von CDU, CSU unter Merz ein. Und das ist die Frage, wie stark wird der ausfallen? Und wahrscheinlich wird man koalieren müssen. Und Sie sagen es eben, SPD und Grüne liegen ungefähr gleich auf bei der Sonntagsfrage zurzeit. Das heißt, die CDU, CSU wird sich dann für eine Partei entscheiden müssen. Das wird wahrscheinlich eher wieder eine große Koalition sein. Aber auch die Grünen sind da nicht ganz weg vom Fenster. Insofern erwarte ich, dass man jetzt nicht ganz so der miteinander umgehen wird im Wahlkampf, weil man dann später ja zusammenarbeiten müsste, ja, eventuell.
Vielleicht hört man das, was Sie sagen, auch in Bayern bei Markus Söder in der Staatskanzlei. Schauen wir mal auf die Union in diesem Wahlkampf. Was bedeutet das denn für die? Hat man mit Merz nicht so auch ein bisschen die Mitte freigegeben?
Naja, das Versprechen von Herrn Merz in der Nachfolge von Armin Laschet und Annegret Kramp-Karrenbauer, die Nachfolge von Merkel angetreten hatte, war ja, den Kurs zu korrigieren, etwas mehr in den konservativen Bereich hineinzugehen. Laschet und AKK standen im Grunde für die Fortführung des Mitte-Merkel-Kurses und gegen den hat sich ja Merz gewendet. Dafür wurde er auch von der Basis der Partei gewählt. Nur wenn wir jetzt die Profilierung der Partei in den letzten Monaten anschauen, dann ist da sozusagen im gesellschaftspolitischen Bereich nicht allzu viel passiert, eher im wirtschaftspolitischen Bereich. Und das wird auch als frei demokratisiert der CDU beschrieben. Also man hat da durchaus sozusagen sich reformiert, aber eher in die Richtung eines wirtschaftsliberalen Programms, was man in Teilen auch hätte von der FDP erwarten können.
Sie haben gerade schon, ich sag mal, nicht wahnsinnig rosa-rot die Brille aufgehabt für die SPD, was das Aufholen an Prozentpunkten angeht. Aber sehen Sie denn jetzt nach diesen letzten Tagen, nach dieser Debatte um die Kanzlerschaft, die sich ja auch nochmal gezogen hat. Denn in der Tat die Möglichkeit, das Potenzial, da doch wieder in die Aufwärtsbewegung zu kommen?
Naja, die WählerInnenmärkte sind sehr volatil. Die Bindungen an die Parteien lassen nach. Das heißt, da werden die Möglichkeitsspektren für Parteien auch noch kurz vor der Wahl etwas für sie zu reißen, die werden dadurch höher. Das machen aber alle Parteien. Alle Parteien stellen sich auf diese dynamischere Wettbewerbssituation ein. Insofern, ja, bestehen schon Chancen. Aber was das dann am Ende sein soll, das muss die SPD beantworten.
Soweit der Politikwissenschaftler an der TU Chemnitz, Benjamin Höhne, im Interview. Und auf die SPD mit einem Basta-Kanzler nach dem Ampel-Aus, der dann schnell parteiintern in Frage gestellt wurde, rutscht er jetzt in einen Wahlkampf hinein. Das kommentiert jetzt alles unser ARD-Korrespondent Georg Schwarte.
NDR Info. Die Meinung.
Rumpelig, rumpeliger SPD. Was für ein gründlich missratener Start in einen Bundestagswahlkampf der Kanzlerpartei war das denn? Da brauchte es also am späten Donnerstagabend um 19.30 Uhr ein 3-Minuten-Video vom Kandidaten der Herzen, dem Umfragekönig Boris Pistorius, um allen Sozis im Lande klarzumachen, es kann nur einen geben, Olaf Scholz. Wer bitte atmet jetzt auf? Der Kanzler? Dem der jüngste ARD-Deutschland-Trend wenige Augenblicke zuvor attestierte, dass er in der Gunst der Deutschen als Kanzlerkandidat sogar noch hinter der AfD-Politikerin Weidel auf Platz 5 liegt. Soll die Parteiführung aufatmen, die tagelang der grandiosen Fehleinschätzung nachlief, die Sache sei doch längst für Olaf Scholz entschieden. Atmen jetzt die Parteimitglieder auf, die Bundestagsabgeordneten, die sich um Macht und Mandate fürchtend, zuletzt nicht scheuten, ihren amtierenden Kanzler öffentlich zu demontieren. Am Ende dieses Schauspiels fühlten sich selbst 7 ehemalige SPD-Vorsitzende berufen, öffentlich Ratschläge zu erteilen. Der vorerst letzte kam von Kurt Beck mit dem immerhin erfrischenden Appell an alle Sozis, einfach mal das Maul zu halten. Atmet Pistorius auf, weil er weiter Hoffnungsträger ohne Liefernachweis bleiben darf und sich in aller Ruhe auf seinen Job als Vizekanzler in einer großen Koalition vorbereiten kann? Der Blick in den Rückspiegel hat noch nie geholfen, sagte Pistorius am Abend. Denn was würde dieser Blick auch zeigen? Eine SPD, deren jahrelang vorbildliche Geschlossenheit und Disziplin binnen Tagen aus Panik vor aller Augen zerbröselte. Was waren das für selige Zeiten, als ein Franz Müntefering, der jetzt selbst mit seinen Zwischenrufen zum Unheil beigetragen hatte, ausrufen konnte, Partei gut, Fraktion gut, Glück auf. Von wegen.
Die Meinung zur Personaldiskussion in der SPD und den jetzt losgehenden Wahlkampf von Georg Schwarte aus dem ARD-Hauptstadtstudio hier in unseren Themen des Tages. Als die Ampel noch in Betrieb war, hatte sie ja im Bundestag mit ihrer Mehrheit die Krankenhausreform auf den Weg gebracht. Fast 2 Jahre lang hat Gesundheitsminister Karl Lauterbach sich für dieses Vorhaben eingesetzt, sprach gerne auch von einer Revolution. Denn Deutschland hat zu viele Krankenhäuser, 1700. Die kämpfen teils mit existenziellen Finanzproblemen, rechnen sich nicht, es fehlt gleichzeitig auch an Personal und oft auch an Expertise. Das alles soll die Reform verändern. Aber aus den Ländern gab es massive Kritik an Gesundheitsminister Lauterbach und seinen Ideen. Heute dann der Showdown in der Länderkammer im Bundesrat. Das hat Birte Sönnigsen für uns verfolgt. Vor allem, und damit beginnen wir erstmal, hat Brandenburg zu Beginn für Aufsehen gesorgt.
Das war echt ein Showdown heute im Bundesrat. So eine Sitzung habe ich zumindest noch nicht erlebt. Vor allem, nachdem Brandenburgs Ministerpräsident Woidke von der SPD seine grüne Gesundheitsministerin im Streit über die Krankenhausreform entlassen hat während der Sitzung. Und dann wurde erstmal hinter den Kulissen nochmal weitergesprochen. Zwischen vielen Ländern fanden da Abstimmungen statt. Und am Ende kam es dann auf jedes Bundesland an.
Es war eine knappe Entscheidung, aber die Mehrheit hat sich letztendlich dazu entschlossen, das Gesetz nicht mehr in den Vermittlungsausschuss zu geben. Die Reform kommt also, aber wann und wie?
Ja, das Gesetz tritt zum Jahreswechsel in Kraft. Das bedeutet aber nicht, dass der Hebel umgelegt wird und wir das direkt merken und sofort die Krankenhauslandschaft komplett umgebaut wird. Denn dieser Umbau, der wird jetzt Jahre, viele, viele Jahre dauern. Einige Krankenhäuser werden vielleicht auch ein bisschen aufatmen, weil mit dem Gesetz auch Gelder verbunden sind. Viel zu wenig, sagt etwa die Krankenhausgesellschaft. schafft. Aber dann soll eben der gezielte Umbau beginnen. Die Reform soll ja dafür sorgen, dass die Krankenhauslandschaft gezielt umgebaut wird und nicht einfach Krankenhäuser, die eigentlich dringend gebraucht werden, schließen, weil sie kein Geld mehr haben. Denn viele Kliniken sind ja jetzt schon in finanziellen Schwierigkeiten. Also da soll umsortiert werden, Kliniken zusammengelegt werden. Und es ist klar, dass es in Zukunft weniger als die 1700 Kliniken gibt, die es bis jetzt gibt.
Die können wir nicht alle durchgehen, aber kann man absehen, was das für die Krankenhäuser konkret bedeutet, wie viele schließen könnten oder sich neu aufstellen?
Die Krankenhausplanung liegt ja in der Hand der Bundesländer. Da pochen die auch drauf, sagen, hey, das ist unsere Aufgabe. Und das wird sicher von Bundesland zu Bundesland nochmal unterschiedlich sein. Kommt drauf an, ist es halt ein Stadtstaat wie Hamburg, ist es ein Flächenland wie Niedersachsen. Karl Lauterbach, der Gesundheitsminister, der hat mal von 20% der Krankenhäuser gesprochen, die schließen könnten. Neu aufstellen werden sich aber sicher sehr viele Häuser. Denn ein zentrales Ziel ist ja, die Qualität der Versorgung zu verbessern. Und dafür sollen sich die Krankenhäuser mehr spezialisieren. Also soll nicht mehr jedes Krankenhaus, jede OP, jede Untersuchung, jede Abteilung anbieten. Da ist die Idee dahinter, je mehr Routine Ärztinnen und Pfleger bei bestimmten Erkrankungen haben, desto besser werden dann die Patienten behandelt, weil es eben einen Unterschied macht, ob eine Ärztin eine bestimmte Operation 5-mal oder 100-mal im Jahr durchführt. Und es gibt auch Studien, die klar zeigen, bei manchen Erkrankungen steigt die Überlebenswahrscheinlichkeit deutlich, wenn ich in einem spezialisierten Krankenhaus behandelt werde.
Also wir hatten natürlich im Bundesrat auch einige Länder, die große Kritiker dieser Reform sind. Auch sonst gab es in der Gesellschaft einige, die Reform ist halt umstritten. Warum?
Ja, grundsätzlich muss man sagen, eigentlich waren sich von Beginn an auch alle Bundesländer einig, es muss sich was ändern. Und dann wurde es natürlich sehr kompliziert mit Details. Aber alle wissen, der wirtschaftliche Druck, der muss ein bisschen rausgenommen werden, weil so viele Kliniken eben in finanzieller Schieflage sind. Das soll ja jetzt passieren über eine andere Art der Finanzierung. Viel Konflikt, viel Streit steckt dann in komplizierten Details. Die Länder machen sich zum Beispiel Sorgen, dass die Vorgaben vom Bund zu streng sind, was diese Qualitätsanforderungen angeht. Also zum Beispiel, wie viele Fachärzte für eine Kardiologie ein Krankenhaus haben muss, damit sie in Zukunft überhaupt noch Geld bekommen oder eine bestimmte Geldmenge. Und da sagen einige Länder, das könnte dazu führen, dass wir nicht mehr vor allem auf dem Land alle gut versorgen können, weil einfach die Fachärzte für diesen ländlichen Raum fehlen. Beispiel. Und es geht natürlich auch ums Geld. Da wünschen sich die Länder mehr, vor allem für die nächsten Jahre, um eben einen gewissen finanziellen Spielraum zu haben, bis die Krankenhausreform wirkt.
Erklärung und Beobachtung von unserer Korrespondentin Birte Sönnigsen. In Berlin hat der Bundesrat heute nämlich den Weg für die Krankenhausreform freigemacht. Und damit kommen wir zu uns nach Norddeutschland. Die Bauarbeiten in Dithmarschen in Schleswig-Holstein, die laufen ja. Hier in Heide soll etwas Großes entstehen, eine Akkuzellenfabrik, gemeinsam mit den Schweden der Firma Northvolt. Bund und Land stellen Fördergelder von 700 Millionen Euro für die Gigafabrik bereit, damit hier irgendwann mal eine eigene Batterieproduktion stattfindet. Weil am Ende baut man hier auch an der Hoffnung, sich in Europa unabhängiger von China zu machen. Aber Hoffnung alleine stemmt sich nicht gut gegen die Krise in der europäischen E-Autoindustrie. Nicht nur die Autobauer selbst, sondern eben auch die Zulieferer kämpfen gerade. Und der Mutterkonzern Northvolt, der strauchelt schon seit einigen Monaten. Schulden in Milliardenhöhe haben sich hier aufgetürmt. Zu viel. So viel, dass Northvolt jetzt Insolvenz beantragt hat. Und der Firmengründer und Chef Peter Carlsen ist zurückgetreten. Sven Jachmann berichtet, was das alles für die Pläne in Heide bedeutet.
Die Northvolt-Baustelle bei Heide liegt unter einer dünnen Schneedecke. Kalter Wind weht über das Gelände. Ein Bagger hat auf einer Schaufel Rohre geladen und fährt quer über die Baustelle. Das Bild passt zur Erklärung von Northvolt, dass die Arbeiten auf der Baustelle durch das Verfahren in Amerika nicht beeinträchtigt werden. Diesen Eindruck hat auch Björn Will von der Kreishandwerkerschaft Dithmarschen.
Also ich habe persönlich im Leben noch nie eine so gut strukturierte Baustelle gesehen, wo mit so viel Herzblut und auch Equipment gearbeitet wird. Also wenn behauptet wird, es geht da ungebremst weiter, das kann ich als Handwerker nur bestätigen.
Das Unternehmen verfügt laut Gerichtsunterlagen über liquide Mittel von 30 Millionen Dollar. Das reicht nach eigenen Angaben, um die Geschäfte eine Woche am Laufen zu halten.
Der Glaube, ist schon so ein bisschen ins Schwanken geraten, dass dieses Pferd mit dem Namen Northvolt dann auch ins Ziel kommt.
Das Unternehmen muss seine Finanzen neu strukturieren, hat deshalb das sogenannte Sanierungsverfahren Chapter 11 in den USA in die Wege geleitet. Es schützt Unternehmen für eine gewisse Zeit vor dem Zugriff seiner Gläubiger und erleichtert damit den finanziellen Neustart. Northvolt aus Schweden darf zu diesem Mittel greifen, weil es an einer US-Holding beteiligt ist. Und das, sagt Thomas Bultjau von der IHK-Geschäftsstelle Dithmarschen, ist eine gute Nachricht.
Nach den Nachrichten, die wir über die letzten Monate verfolgen konnten, ist das ein Zeichen, dass man an das Unternehmen glaubt, dass die Investoren an das Unternehmen glauben, weil es eben um eine Fortführung geht.
Bernd Buchholz, FDP-Abgeordneter im Schleswig-Holsteinischen Landtag, ist da weniger optimistisch.
Das ist keine schöne Entwicklung. Mir scheint es so zu sein, als ob die schwedische Muttergesellschaft sehr stark darauf setzt, dass die deutschen Aktivitäten letztlich auch ein Stückchen dem Gesamtkonzept helfen können. Aber wir sehen durchaus düstere Wolken am Himmel.
Der Fall erinnert an den österreichischen Investor Benko. Der wollte in der Hamburger Hafencity einen Wolkenkratzer, den Ape Tower, bauen und ging insolvent. Über Monate war völlig unklar, wie es mit dem angefangenen Bauwerk weitergehen soll. Droht das auch in Heide? Nein, sagt Northvolts Deutschlandchef Christopher Hauks heute auf der Baustelle.
Northvolt Deutschland ist ein eigenständiges Tochterunternehmen, das eigenständig finanziert ist und ist auch deswegen nicht von diesem Chapter-11-Prozess betroffen.
Entlassungen in Schweden, Rücktritt des Vorstandsvorsitzenden, ein geplatzter Milliardenauftrag. Dithmarschens Landrat Torben Schütt gibt zu.
Das wirkt sich auch auf die Menschen aus, das kann man nicht anders sagen.
Die Fabrik werde 9 Monate später fertig als geplant, ansonsten ändere sich für ihn nichts.
Natürlich müssen wir da auch immer uns an den Realitäten messen lassen, aber bisher haben die sich eben nicht geändert, sondern Heide soll und wird weiterhin kommen.
Northvolt-Gründer Peter Karlsson, der gerade seinen Chefposten aufgibt, sagte, um das Geschäft wieder auf die Spur zu bringen, werden bis zu 1,2 Milliarden Dollar benötigt. Ein langer Atem ist notwendig, um am Ende erfolgreich zu sein, sagt auch Deutschland-Chef Hauks. Den wird sein Unternehmen auch brauchen, denn ein Chapter 11 Sanierungsverfahren dauert in den USA nach Angaben von Experten 2 Jahre.
Und vom schwächelnden Batteriehersteller Northvolt zum Autozulieferer Bosch. Auch hier das Problem, dass man deutlich weniger Teile für Elektromodelle braucht. Bosch kündigte deshalb heute auch an, tausende Stellen werden in Zukunft wegfallen. Ein Großteil davon in Deutschland. Deswegen wächst die Sorge auch hier bei uns in Norddeutschland in Hildesheim. Bosch ist da nämlich einer der größten Arbeitgeber. Hier werden genau diese Komponenten für die Elektromobilität gebaut. Christopher Jenert berichtet, wie das Werk vom Stellenabbau betroffen sein kann und wie Bosch überhaupt streichen will.
Der Markt für E-Autos, der für Bosch besonders wichtig ist, läuft schlechter als gedacht. Rund 3.500 Jobs sollen deshalb in dem Bereich wegfallen, der für Software und Fahrzeugcomputer zuständig ist. Etwa die Hälfte davon an den deutschen Standorten teilt Bosch mit. Besonders betroffen sind davon wohl Leonberg und Abstadt bei Heilbronn. Dazu kommen noch etwa 1.300 Stellen in Schwäbisch Gmünd, wo Bosch Lenksysteme herstellt. 750 Stellen sollen in Hildesheim in Niedersachsen gestrichen werden. Wann genau die Jobs wegfallen, unterscheidet sich je nach Werk. Bosch sagt, die Mitarbeiter würden über die Streichungen informiert. Sie seien notwendig, sollen aber so sozialverträglich wie möglich ablaufen. Deshalb laufen aktuell Verhandlungen mit den Personalvertretern. Um Geld zu sparen, setzt Bosch in anderen Bereichen schon darauf, dass Mitarbeiter ihre Wochenarbeitszeit verringern und entsprechend weniger verdienen.
Ja, die schlechten Nachrichten aus der Wirtschaft reißen auch heute nicht ab. Northvolt und Bosch, zwei wichtige Standorte hier für Norddeutschland. Damit schauen wir hier in den Themen des Tages noch nach Thüringen. Da kommt es nämlich wirklich zur Brombeerkoalition. Brombeeren können ja je nach Reifegrad schwarz, rot oder lila erscheinen. Und so kommen CDU, SPD und BSW jetzt wirklich in Thüringen zusammen. Anders als in Sachsen, wo die Sondierungen geplatzt waren. Vor allem, weil Sarah Wagenknecht hier direkt Einfluss genommen hatte mit Forderungen zur Friedenspolitik. Die Folge von Wagenknechts Intervention, die sie auch in Thüringen versucht hatte, war dann aber ein Machtkampf zwischen ihr und Thürings Parteichefin Katja Wolf, die letztendlich dann doch das letzte Wort zur Parteilinie auf Länderebene hatte. Jan Breuer hat jetzt erste Informationen zu diesem Koalitionsvertrag. Was steht denn drin?
Überschrieben ist der 126-seitige Vertrag mit Mut zur Verantwortung, Thüringen nach vorn bringen. Schwerpunktthemen sind dabei Bildung, Migration und Sicherheit und die medizinische Versorgung. Bei der Bildung wird es so sein, dass jedes Kind im Alter von 5 Jahren einen Sprachkompetenztest absolvieren muss, um so für faire Bildungsstartchancen zu sorgen. Hortgebühren sollen entfallen, ein kostenloses Mittagessen kommen. Man will auch wieder mehr Leistung fördern, heißt ab Klassenstufe 6 wird es jedes Jahr eine Versetzungsentscheidung geben. Bislang können Schülerinnen und Schüler in Klasse 7 nicht sitzen bleiben hier in Thüringen. Und auch eine BSW-Forderung findet Einzug, die Friedensbildung soll an den Schulen verstärkt werden. Bei der Migration soll es eine zentrale Ausländerbehörde geben, die Prozesse wie Anerkennung oder Ablehnung beschleunigt. Menschen mit geringer Bleibeperspektive sollen nicht mehr auf die Kommunen verteilt werden, sondern bis zu einer endgültigen Entscheidung in Sammelunterkünften leben. Und es soll auch keine eigenen Sonderaufnahmeprogramme mehr geben. Thema medizinische Versorgung. Die drei Parteien sehen Thüringen als 20-Minuten-Land. Heißt, jeder in jedem Winkel des Freistaates soll binnen 20 Minuten bei einem Arzt oder in einem Krankenhaus sein. Außerdem soll die Landarzt- und die Landzahnarztquote erhöht werden. Also es soll mehr Studienplätze geben für Bewerber, die sich verpflichten, nach der Ausbildung eine gewisse Zeit in ländlichen Regionen zu arbeiten. Und es soll eine Landapothekerquote eingeführt werden.
Und wie will die Brombeer-Koalition denn die Ministerien verteilen?
Darüber ist heute bei der Vorstellung noch nicht konkret gesprochen worden. Man hat sich darauf verständigt, erst die Zustimmung der einzelnen Parteien zum Koalitionsvertrag abzuwarten, bevor man in die detaillierte Ressortverteilung einsteigt. Was wir erfahren haben, ist, dass die CDU neben der Staatskanzlei 4 Ministerien bekommen wird, das BSW 3 und die SPD 2. Man munkelt, die CDU wird auf dem Bildungsministerium bestehen, das BSW liebäugelt mit dem Finanz- und dem Umweltministerium und die SPD soll auf alle Fälle den Bereich Gesundheit und Soziales zugesprochen bekommen.
Soweit Jan Breuer aus Erfurt zur neuen Koalition zwischen CDU, SPD und BSW in Thüringen. Und das waren unsere Themen des Tages für diesen Freitag, den 22. November. Unseren Themenüberblick hören Sie immer um 4:45 und direkt danach stellen wir ihn auch online als Podcast in der ARD-Audiothek zur Verfügung.